trans ist jetzt Trend und das ist Mode, das ist hip, jetzt irgendwie cool trans zu sein, da ist gar nichts cool dran. Das ist ein sehr verletzender Weg, ein sehr anstrengender Weg. Das sind den Hass, den man dadurch jeden Tag erlebt, den gehst du nicht freiwillig, weil das irgendwie cool ist. Da sieht man, dass kein Interesse, kein empathisches Interesse an meinem Gegenüber vorhanden ist, sondern ich stelle mir die Welt so vor und so hat sie zu sein. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann werde ich dich im schlimmsten Fall bekämpfen. Also ich habe mich gefühlt wie so Mutterseelen allein auf einem riesigen Schlachtfeld, wo du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, in welche Richtung du laufen musst, damit es überhaupt irgendwie weitergeht.
Herzlich willkommen zum Yeet Podcast. Das ist euer Podcast zur Kommunikation in der Digitalität. Und zwar sprechen wir in diesem Podcast immer darüber, wie nutzen wir eigentlich dieses Werkzeug der digitalen Medien? Wie bewegen wir uns da drin mit unserer Kommunikation? Das ist zwar, ne, Angela Merkel, wir lachten alle damals, als sie sagte, das Internet ist noch Neuland für uns. Aber es ist leider doch so, die Kommunikation in den digitalen Medien ist noch irgendwie Neuland für uns. Wir spüren das alle immer dann, wenn Menschen so arg aneinander geraten und wir davon sprechen, dass wir da so sehr polarisiert sind. Also es ist ein neuer Lebensraum oder auch nicht mehr ganz so neu, den wir uns erschließen möchten, und das ist Sinn dieses Podcasts, miteinander ins Gespräch zu kommen, und Menschen begegnen sich im Internet und in den sozialen Medien in ihren verschiedenen Lebenswelten. Es wurde so Anfang der 2000er, war das glaube ich schon, dieser Begriff der Bubbles geprägt, und das ist ja das, wo wir immer fragen, leben wir wirklich in diesen Blasen, aber diese Blasen treffen da aufeinander, und das ist nicht nur schlecht, das ist auch schön, dass wir uns da begegnen. Zum Beispiel hat sich diese riesige Gruppe, der mittlerweile wirklich riesige Gruppe der digitalen Kirche gefunden, in der wir auch heute hier sind. Ich glaube, ohne die digitale Kirche gäbe es das Festival der unruhigen Hoffnung gar nicht, auf dem wir heute live sind. Und schon sind wir beim Thema. Das Thema heute ist, was kostet Unabhängigkeit? Ich möchte heute mit Julia Monroe, danke schön, dass du angereist bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
Und wir sprechen jetzt die nächste Stunde darüber, über unsere unruhige Hoffnung, dass Vielfalt eines Tages keinen Preis mehr hat, keine gebrochenen Beziehungen, kein Schweigen aus Angst, kein tägliches Ringen um Akzeptanz. Das ist unsere kleine Utopie, über die wir hier vorne jetzt sprechen möchten. Und wie der Stand so ist, das folgt jetzt im Weiteren. Julia, du bist Aktivistin, Speakerin, Beraterin, Autorin und ich finde jemand, der beeindruckend offen eine Stimme all jenen Menschen auch mit, für all jene Menschen auch ist, die nicht offen über ein Thema sprechen können. Wir haben hier schon mehrere Podcasts gehört und immer wieder taucht auf, finde ich, das Thema Verbundenheit und dass, wenn einer etwas anspricht, zwar sehr stark, heute Morgen im Stachel- und Herz-Podcast auch, dass man anderen Menschen Mut macht, wenn man etwas laut ausspricht, weil man spürt, man ist nicht alleine mit einem Thema. Und ich finde, da bist du auch wahnsinnig stark drin, anderen Menschen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.
Ich gebe mir Mühe.
Ich würde jetzt gerne mit einem, wir haben schon darüber gesprochen, ist jetzt einfach hart, so durchzuhalten und so lange wach zu bleiben. Deswegen, wir machen auch jetzt was ganz Kirchliches. Ich sage jetzt Sätze und ihr reagiert, und wenn ihr sagt, ich stimme zu, steht ihr auf. Ne, das ist wie bitte alle zum Beten aufstehen, dann machen wir einmal so. Oder sitzen bleiben. Ich möchte alle Sätze, die ich sage, fangen an mit Unabhängigkeit kostet manchmal Punkt, Punkt, Punkt. Und von Julia wünsche ich mir, dass sie dann kurz kommentiert, nachdem ihr reagiert habt, nachdem ihr mit eurem Körper abgestimmt habt, mit Aufstehen oder Sitzen bleiben, dass Julia kurz kommentiert, was sie dazu denkt. Du darfst ganz assoziativ antworten. Wir starten. Ihr seid dran, ne? Habt ihr kapiert? Unabhängigkeit kostet manchmal Sicherheit. Oh la la, fast alle aufgestanden.
Ich darf jetzt, also ich bin total unvorbereitet. Ich bin, das war nicht abgesprochen. Also ich würde dem auf jeden Fall auch zustimmen und glaube, dass viele Menschen ihrer Privilegien vielleicht gar nicht bewusst sind und gar nicht wissen, was es bedeutet, Sicherheit aufgeben zu müssen, um unabhängig und frei leben zu können. Und deshalb wundert mich, dass das tatsächlich so viele aufgestanden sind. Da freue ich mich aber auch gleichzeitig drüber.
Nächster Satz. Unabhängigkeit kostet manchmal Freundschaften. Uiuiui. Auch fast alle.
Da kann ich ja das Gleiche eigentlich irgendwie nochmal wiederholen, glaube ich. Also es hat, ich spreche mir jetzt mal von mir selber, auch meine Unabhängigkeit hat sehr viele Beziehungen gekostet am Ende, ja.
Unabhängigkeit kostet manchmal Zugehörigkeit, aber bringt Ehrlichkeit. Hm. Erste Schulterzucken, aber alle aufgestanden diesmal,
oder? Ich glaube, ja. Das ist Gruppenzwang.
Die wollen sich aber nur bewegen. Nein. Dankeschön. Unabhängigkeit. Achtung, es geht gleich weiter. Wir machen höheres Tempo. Unabhängigkeit kostet manchmal Mut, der wehtut. Ah, jetzt wird es langweilig. Ne? Okay, dürft ihr euch wieder setzen? Sag, ja.
Ja.
Ja. Unabhängigkeit kostet manchmal Liebe oder verändert, was Liebe bedeutet. Oh, da stehen ganz wenige nur auf. Viel weniger.
Da schwingt für mich so die Aussage mit, es schärft das Bewusstsein für was die Bedeutung von Liebe ist. Hm. Es fördert die Selbstreflexion.
Letzte Frage. Unabhängigkeit kostet manchmal Kraft, aber schenkt dir Selbstachtung. So, die Gemeinde darf Amen sagen. Setzen. So, Julia. Hast du beim Zuhören etwas gespürt oder jetzt, als alle auf und gestanden sind, sich wieder gesetzt haben? Was ist vielleicht auch ein Satz, der dich jetzt besonders berührt hat? Gibt es was für den einen, den du dir behalten hast, oder?
Nee, ich habe mich aber irgendwie total verbunden gefühlt, dass so viele aufgestanden sind bei unterschiedlichen Sätzen, die ja alle was mit Unabhängigkeit zu tun hatten. Ich ziehe da immer die Parallele zu meinem eigenen Leben und ich habe früher nie, selber glaube ich, nie gewusst, was Unabhängigkeit bedeutet, habe aber durch meinen eigenen Weg erfahren, was es bedeutet, unabhängig sein zu müssen, welchen Preis du dafür zahlst, wie du dich selbst siehst, wie du die Gesellschaft siehst, wie du ein viel bewussteres Leben führst plötzlich und dir deine eigenen Privilegien bewusst wirst oder Privilegien, die du vielleicht auch gar nicht hast, Privilegien, die du bei anderen siehst, und das ist etwas, was mich eigentlich mittlerweile seit, krass, das sind 10 Jahre, sehr ja, beschäftigt oder begleitet zumindest, ja.
Dann möchte ich jetzt mit dir, und zwar, dass wir erst ein bisschen persönlich werden, persönlich zu deinem Weg, und du hast gerade gesagt, krass, es sind jetzt 10 Jahre. Und du hast mal gesagt, dass dein Coming Out war ein Akt der Selbstrettung. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was vor 10 Jahren war und was das für dich bedeutet?
Also wenn es um persönliche Sachen geht, dann, das bewegt mich bis heute immer noch, deshalb hoffe ich, dass ich gefasst bleibe. Akte Selbstrettung bedeutet für mich, ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, es geht nicht mehr weiter. Also ich hatte mit sehr vielen Widerständen, Beziehungskonflikten zu kämpfen und bin selber in so einer sehr strengen evangelikalen Bubble aufgewachsen. Und da geht man mit meinem Thema jetzt nicht sehr, ich sag mal, menschenfreundlich um. Und durch diesen Weg habe ich gemerkt, wie behütet ich in diesem ganzen Konstrukt erstmal lange Zeit gewesen bin und wie schnell das einem auch wieder weggerissen wird, wenn du nicht mehr diesem System entsprichst. Also ich habe mich gefühlt wie so Mutterseelen allein auf einem riesigen Schlachtfeld, wo du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, in welche Richtung du laufen musst, damit es überhaupt irgendwie weitergeht. Und ich war tatsächlich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, mein Leben macht so keinen Sinn mehr und ich will das auch so nicht mehr. Und hatte sehr mit mir zu kämpfen, ob ich mein Leben so fortsetzen möchte. Und die Entscheidung zu sagen, ich überlasse diesen Leuten jetzt nicht die Macht. Also der Vorhang ist jetzt gefallen, ich kann jetzt eh nichts daran ändern. Mich weiterhin zu verstecken, ist für mich ein weiterer Akt der Selbstverleugnung. Das geht für mich nicht, das habe ich jetzt, ich war damals 35, ist ein weiterer Akt der Selbstverleugnung. Das geht für mich so nicht weiter. Und das Aktivwerden, selber aus dieser Passivität herauszukommen, alles auf sich einprasseln zu lassen, selbst aktiv zu werden und zu sagen, das bin ich, dieser Mensch bin ich, deal with it, so nach dem Motto. Das war, glaube ich, der größte Akt der Selbstrettung, der mir in meinem Leben passiert ist. Und das ist ein Freiheitsgefühl, wir haben ja eben über Unabhängigkeit gesprochen, das ist ein Freiheitsgefühl, das dir kein Mensch auf diesem Planeten je wieder wegnehmen kann. Natürlich hast du zwischendrin immer Zweifel, weil die Konflikte hören ja nicht von heute auf morgen auf, aber du hast ein Standing, du hast eine Haltung, du weißt, wer du bist, du weißt, wofür du stehst, und das entwickelt sich weiter. Und ich glaube, jeder Mensch wird geformt durch die Stürme, durch die man geht. Und je größer der Schmerz war, desto größer ist die Kraft, die am Ende dabei rauskommt. Wenn ich jetzt mir die letzten 10 Jahre angucke, ich kann es bis heute nicht begreifen, dass ich heute ja eine der stärksten Stimmen für die Trans-Community sein darf, die auch Einfluss hat und Dinge bewegen kann. Und ich habe mir vor 10 Jahren nicht einen Karriereplan gemacht, was ich heute mal werden will, sondern das ist einfach irgendwie alles passiert. Und ich glaube, wenn Selbstwirksamkeit und eine Freiheit vorhanden ist, dass das so viel freisetzen kann, dass du, wenn man die Möglichkeit hat, sich selbst frei zu entfalten, das schafft ungeahnte Möglichkeiten einfach.
Welche Stärken hast du an dir entdeckt in dieser Zeit? Also weil jetzt gerade war schon so, das war eine Überlebensfrage erst,
ja,
deine Unabhängigkeit zu finden. Und dann ist es aber was, aus dem du quasi deine eigene Superheldin geworden bist. Ne? So hört sich das jetzt schon an.
Also die Stärke, die ich entdeckt habe, ist halt Resilienz. Dass ich so viel Widerstandsfähigkeit besitze, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und dass du so viel ertragen kannst, das lernst du erst so mit der Zeit, weil, also angefangen hat es ja mit einem, ich sag mal, unfreiwilligen Outing. Ich habe das nicht selbst. Ich habe mich halt ganz, ganz wenigen Menschen anvertraut, wie ich mich fühle, wie es mir dabei geht und so. Und das wurde halt dann damals von einigen Personen, ja, dieses Vertrauen wurde missbraucht. Und ich war plötzlich mit dem kompletten Rechtssystem, so Justizsystem irgendwie konfrontiert und musste mich rechtfertigen. Und plötzlich musste ich innerhalb von meiner Gemeinde mich rechtfertigen. Ich musste mich gegenüber Eltern erklären, Familienangehörigen erklären, Freundeskreis erklären. Dann fängt das an mit den ganzen medizinischen Maßnahmen. Du bist in diesem Gesundheitssystem und musst dich gegenüber den Leuten, die dich begutachten. Du musst ja ständig psychologische Gutachten erstellen lassen, damit du überhaupt irgendwelche Maßnahmen ergreifen kannst. Und ständig bist du pausenlos in irgendwelchen Konfliktsituationen. Dann kommt noch das Thema Sport dazu. Ich habe aktiv Sport gemacht, im Volleyball, habe im Ligasystem auch mitgespielt. Dann stellt sich die Frage, ja, in welchem Team darf ich denn jetzt spielen? Wegen der Geschlechtsfrage. Und ich habe in einem Mixteam gespielt. Da müssen mindestens 3 Frauen auf dem Feld stehen und darf ich jetzt als Frau spielen? Oder so, das sind alles die Fragen. Und du hast so viele Konfliktfelder, die plötzlich so einen Druck auf dich ausüben, wo du gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist. Und dass du das alles aushältst und heute immer noch stehst. Und also einer der stolzesten Momente war letztes Jahr, dass ich dem Bundespräsidenten die Hand schütteln durfte. Und dann solche Erlebnisse hast, nachdem du das alles durchlebt hast, dass kann ich bis heute nicht glauben, nicht begreifen, dass ich so eine Widerstandskraft hatte und bin heute tatsächlich, stolz war für mich immer so ein böses Wort und heute rückblickend bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich das leisten durfte und ja, weitermachen durfte und nie aufgegeben habe.
Du hast gerade gesagt, du bist für dich selbst überraschend eine der stärksten Stimmen für Transpersonen in Deutschland geworden. Also es war ein schleichender Prozess, wir haben da schon eigentlich drüber gesprochen. Aber wann war für dich der persönliche Moment, wo du gemerkt hast, entweder ich gehe jetzt alleine unter, so hörte sich das gerade an, dieser Druck von allen Seiten, oder ich verbinde mich schnell mit den Menschen. Also wo hast du gemerkt, es gibt noch mehr Menschen und für die, mit denen ich zusammen auf der Reise auch bin?
Oh, das wird persönlicher, als ich dachte. Also es gab 2018 einen Moment, es wurde ein gerichtliches Verfahren gegen mich eingeleitet, in dem es hieß, ich habe eine psychische Erkrankung und bin eine Gefahr für diese Gesellschaft und bräuchte einen gesetzlichen Vormund, einen gesetzlichen Beistand. Ich wäre nicht in der Lage, meine Alltagsgeschäfte alleine irgendwie zu bestreiten, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und so ein Betreuungsverfahren heißt das juristisch, ist jetzt kein klassisches Strafverfahren oder Zivilprozess, sondern da bist du Auge in Auge mit dem Richter, männlichen Richter in dem Fall bei mir. Und der hat zu mir gesagt, das hier ist ein anderes Verfahren, hier darf ich meine persönliche Meinung äußern. In zivil- oder strafrechtlichen Sachen muss ich neutral sein und hier ist das eine ganz andere Geschichte. Mein Bruder war transsexuell und hat sich das Leben genommen. Ich weiß genau, wie sie sich fühlen und das war für mich so der Moment der Befreiung, wo ich verstanden habe, da ist endlich jemand, der das kapiert, um was es hier eigentlich geht und der mir quasi nach 2 Jahren Kampf, das war fing Ende 2016 an, bis, ich glaube, das Verfahren war Oktober 18, der mir endlich den Rücken gestärkt hat und wo ich dann rausgegangen bin und jetzt geht mein Weg los, jetzt geht mein Kampf los und das, ich glaube, der Richter weiß gar nicht, was mir das bedeutet hat und was es in mir freigesetzt hat. Und das war einer der zentralen Momente. Es gibt noch andere Momente, wo es gab dann einen Punkt, wo ich dann auch aktiv öffentlichkeitswirksam gearbeitet habe. Ich habe mich dann ich habe mich angefangen, in der Community zu engagieren. Ich war damals bei der Deutschen Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtlichkeit, bin ich als Mitglied beigetreten und habe auch relativ schnell Aufgaben übernommen, habe gemerkt, also ich hatte ja fast mein komplettes Umfeld verloren und hatte jetzt plötzlich einen komplett neuen Wirkungskreis, wo ich eine Aufgabe hatte, wo ich wichtig war und habe dort auch sehr schnell die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Und dann sind wir mit ein paar Leuten aus dem Verein in eine neu gegründete Selbsthilfegruppe gekommen, haben uns dort vorgestellt, die Arbeit vorgestellt, wer wir sind, und die haben auch so Beratungsmodule gehabt, dass man sich dort anmelden konnte und selbst auch so Beratung für geschlechtliche Vielfalt lernen konnte. Da waren einige Interessierte dabei. Und in diesen Reihen saß ein 13-jähriger transmännlicher Junge. Und nachdem ich mich halt vorgestellt habe, ich war noch nicht öffentlich sichtbar, kam er auf mich zu und hat zu mir gesagt, mit Tränen in den Augen, ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet. Das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich bin jetzt ein Vorbild. Ich hatte nie Vorbilder. Ich hatte in meiner Geschichte, in meiner Biografie nie die Möglichkeit, das Internet kam erst so in den 90er Jahren, ich bin 81 geboren. Und in der Zeit hat mein Vater ein Lexikon im Regal stehen gehabt und hat so einen Griff, wie Trans überhaupt nicht existiert. Und die Jugendlichen heute haben da einen ganz anderen Zugang zu. Und ich hatte niemanden, woran ich mich orientieren konnte. Für mich war das die größte Sünde überhaupt, weil ich Gottes Werk in Frage stelle. Und jetzt plötzlich bist du selbst Vorbild. Und diese Geschichte habe ich dann einer Pfarrerin erzählt. Und wir haben übrigens mit der EKHN in Darmstadt.
Evangelische Kirche Hessen-Nassau?
Ja, Evangelische Kirche Hessen-Nassau. Die haben so eine Fachgruppe Gendergerechtigkeit. Wir haben uns in Darmstadt regelmäßig getroffen und haben eine Handreichung für die Kirche geschrieben, wo es um das Trans-Thema geht. Die heißt, hat den Titel Zum Bilde Gottes geschaffen. Und da war eine Pfarrerin dabei, mit der bin ich dann gemeinsam, haben wir eine Fahrgemeinschaft gehabt, sind nach Hause gefahren. Und ihr habe ich diese Geschichte von diesem 13-jährigen Jungen erzählt. Und die hat gesagt, Julia, du kannst viel mehr bewegen, wenn du dich traust, dich zu zeigen. Und dieser Satz, der hat so lange in mir gearbeitet, ich glaube, es hat ein Jahr gedauert ungefähr, bis ich dann noch wirklich aktiv mich geschützt habe, weil ich genau wusste, was Öffentlichkeit macht, soziale Medien, Hass und so weiter. Ich habe meine Adresse schützen lassen, damit ich nicht auffindbar bin, und solche Maßnahmen habe ich dann alle ergriffen. Und dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich rausgehen. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe eine Gruppe mit Transjugendlichen gegründet. Mit diesen Jugendlichen haben wir Filme produziert, also zum Beispiel der erste Film war auf einem Reiterhof. Ich habe den Jugendlichen versucht, zu diesem belastenden Alltag, den sie alle haben, irgendwie einen schönen Ausgleich zu schaffen. Wir sind auf den Reiterhof gefahren, haben dort ein schönes Wochenende verbracht. Währenddessen wurden Interviews geführt. Wie geht's dir in der Schule? Was für Erfahrungen hast du dort? Was wünschst du dir von den Lehrkräften, vom Schulsystem? Was sind die größten Herausforderungen und so weiter? Und dieser Film, der hat dann auch so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ich habe mit diesem Projekt den Selbsthilfepreis in Rheinland-Pfalz gewonnen. Wir haben, der Film wird teilweise an Schulen als Bildungsmaterial eingesetzt und so weiter. Und das hat einen Effekt erzeugt. Und plötzlich stand ich halt in der Öffentlichkeit. Und plötzlich war ich immer mehr auch das Gesicht dieses Vereins damals, von dieser DGTI heißt die Abkürzung, Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtlichkeit. Und plötzlich war ich in einem anderen Verein zum Bundesvorstand gewählt worden. Plötzlich ruft mich die Bundesjustizministerin an und sagt, Frau Monroy, ich komme vorbei, wir müssen uns unterhalten. Weil die gerade frisch ein Gesetz gemacht haben. Ganz plötzlich bist du in Strukturen drin, die hast du dir, wie gesagt, du machst dir keinen Karriereplan. Du bist plötzlich einfach mittendrin und bist eine der zentralen Figuren, die Entscheidungsgewalt haben, die Dinge mitgestalten können. Und nachdem ich all meine Privilegien verloren habe, kriege ich auf anderer Seite wieder ganz neue Privilegien zugeschrieben. Und das war natürlich auch eine Herausforderung für mich. Du musst da auch irgendwie reinwachsen so mit der Zeit. Aber das war, glaube ich, so der größte Twist in meinem Leben, den ich jemals hätte machen können. Ich rede viel, ne?
Aber du erzählst auch schön. Dankeschön dafür. Ich würde gerne einmal kurz zurückkommen zu dem Thema Kirche und deine Herkunft.
Ja.
für uns oder für hoffentlich viele ist so Religion und Kirche auch schon ein Raum der Freiheit und der Spiritualität im besten Falle. Nicht nur der Regeln, aber die auch. Und bei dir hat das, wir haben das gerade gehört, ne, nicht nur gute Folgen gehabt, in dieser Gemeinschaft aufzuwachsen. Ja. Also du bist auch, wir haben gerade einen Podcast von Schöner Glauben gelauscht, auch zum Thema, ach nee, das war Verschwörungstheorien von Windhauch-Podcast war das ja auch. Wir haben heute schon so viel gehört. Windhauch-Podcast zu Verschwörungstheorien. Und dann hast du hinten zu mir gesagt, Michael Jackson, der war, ach, ist nämlich, ja. Der war auch ein Dämon, der irgendwie in die Welt gesetzt ist, ja, ne? Das wurde euch erzählt. Oder welche Angst du hattest vor dem Jahreswechsel 99 auf 2000. Das ist so deine Herkunft auch zu glauben. Und dann hast du, du bist heute hier. Also, und du hast auch nochmal Erfahrungen mit der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau gemacht, auch mit anderen Kirchen. Was hast du für Erfahrungen noch gemacht mit Kirche? Wie bist du überhaupt wieder dahin zurückgekommen? Weil ich könnte jeden Menschen verstehen, der sagt, boah, Religion, christlicher Glaube, habe ich jetzt für dieses Leben genug? So. Aber du bist trotzdem irgendwie da wieder hingekommen. Wie war das möglich, dass du dich wieder der Kirche zugewandt hast?
Ich glaube, ich habe irgendwann verstanden, dass die Bibel wahrhaftig ist und Gott unfehlbar. Das Gleiche gilt aber nicht für den Menschen und die irdischen kirchlichen Konstrukte. Und das zu verstehen, war, glaube ich, ist aus der Arbeit, zum Beispiel mit der EKHN oder in Koblenz gab es, die haben dann so ein queeres Pastoral gegründet. Und also ich habe gemerkt, dass es innerhalb der Kirche Menschen gibt, die das sehr vorantreiben, dass queere Menschen aus Kirche rausgedrängt werden. Es gibt auch aber auch Menschen, die genau das Gegenteil tun und versuchen, alle Menschen mitzunehmen. Und das zu verstehen, also Kirche nicht als Ganzes zu verurteilen, sondern wirklich immer auf Einzel, also ich bin so ein Mensch, der Beziehungsarbeit sehr gut, sehr gerne hat, dass es sehr oft auf Einzelpersonen ankommt. Und das hat, glaube ich, mein Bewusstsein geschärft, weil ich hatte natürlich auch in meinem Glauben dann Zweifel, also ganz große Zweifel gehabt und wollte mit Kirche auch nie wieder was zu tun haben. Aber durch die Erfahrung, die ich dann, durch die positiven Erfahrungen, die ich dann auch machen durfte, hat sich das, glaube ich, noch mal ein bisschen geschärft und ich kann es heute differenzierter alles betrachten und bewerten. Mein Stichpunkt ist immer der Begriff Empathie. Kann jemand mit meinem Thema umgehen oder ist er sofort auf Ablehnung und will ich nichts mit zu tun haben oder gar bekämpfen oder so? Und wenn ich merke, dass da eine interessierte Haltung ist, eine empathische Haltung, dann kann ich damit umgehen und dann weiß ich auch, dass nicht Kirche als Ganzes schlimm ist, sondern dass es Menschen innerhalb von Kirche gibt und es gibt auch queere Kirchen mittlerweile, die, also in Köln beispielsweise, die queere Gottesdienste abhalten und so und dass es da auch Orte gibt, an denen man als queere Person sein darf, sein kann und Glauben leben kann.
Du hast das Spannungsfeld gerade angefangen mit der persönlichen Beziehung, ja, und ich würde das enden mit der gesellschaftlichen Struktur. Du bist jemand, der auf beides guckt, du fährst zu Veranstaltungen hin, du klärst sehr viel auf auch, ja, was es bedeutet, wenn jemand trans ist. Da gibt es ja auch schon viele Missverständnisse, da machst du viel auch als wandelndes Lexikon, läufst du, ne, und erklärst Menschen dann ganz ausführlich, die das wissen möchten. Und dann setzt du dich auseinander mit Gesetzesvorhaben, mit welchen, die auch wieder durchgesetzt werden, welchen, die zurückgezogen werden. Was ist jetzt in den vergangenen 10 Jahren, was ist alles passiert und wo sind wir da auf dem, sind wir weiter, sind wir zurück, was ist so dein Gefühl? Insgesamt, um das noch einmal vorwegzunehmen, habe ich das Gefühl, du hast gerade auch schon jemand gesagt, du bist die Person ja geworden, die du nicht hattest als Kind. Ja. Du bist das Vorbild geworden für viele Jugendliche, du hast diesen Stammtisch. Und ich merke das auch, wenn ich kenne jetzt mehrere Eltern, die Transkinder haben und die wahnsinnig offen darüber reden. Und aus meiner eigenen Jugend weiß ich, ich habe einen Freund, der das auch durchlebt hat, dass er als Frau geboren worden ist, als Mädchen. Und da war das überhaupt nichts, von zu Hause ausgerissen und das wurde gar nicht gut angenommen. Und das ganze Dorf hat getratscht und keiner wusste, was damit anzufangen. Das ist unsere Jugend. Und jetzt ist aber dieses, dass mir Eltern offen erzählen, ja, unser Kind, ne, ist ein Mädchen und du siehst das auch und das wird ganz offen ausgelebt. Also das ist das, was ich erstmal sehe, was mir total viel Hoffnung macht. Mhm. Und dann, seit wir uns jetzt auch kennen, vorher war ich gar nicht so viel mit dem Thema tatsächlich beschäftigt, aber erzählst du mir auch Geschichten von Sachen, wo ich wirklich mir in den Kopf greife und denke, wie kann das denn sein mit Gesetzen zum Beispiel, ne? So.
Also es hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr viel bewegt. Also es ist so aus dieser Tabuzone rausgekommen, das Verständnis. Früher wurde Transgeschlechtlichkeit auch mit Homosexualität irgendwie gleichgesetzt. Also es war, hat alles irgendwas mit Sexualität zu tun. Es wurde oft in diese Fetischkategorie reingeschoben. Und da hat sich, glaube ich, sehr viel im Bewusstsein getan. Das hat natürlich was mit der Debatte um die Abschaffung dieses alten transsexuellen Gesetzes zu tun gehabt. Und letztes Jahr ist das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten. Da wurde sehr viel medial darüber berichtet, nicht immer nur positiv, sondern auch sehr reißerisch, sehr verhetzend, will ich mal sagen. Aber es gab auch sehr viele positive Bildungsbeiträge, sage ich mal. Die Bundeszentrale Politische Bildung hat Artikel darüber veröffentlicht, verschiedene Reportagen und so weiter. Das hat alles zum Bewusstsein beigetragen, dass Menschen und auch gerade Jugendliche heute viel früher sich trauen, zu sich zu stehen. Heute wird immer davon gesprochen, ja, es gibt so ein Mode, trans ist jetzt Trend und das ist Mode, das ist hip, jetzt irgendwie cool trans zu sein, da ist gar nichts cool dran. Das ist ein sehr verletzender Weg, ein sehr anstrengender Weg. Das sind den Hass, den man dadurch jeden Tag erlebt, den gehst du nicht freiwillig, weil das irgendwie cool ist, sondern die Offenheit in der Gesellschaft hat sich verbessert. Dadurch haben junge Transpersonen viel eher den Mut und ich sehe eine Verschiebung. Früher war das immer so, dass man sich erst dann geoutet hat, wenn man als Familie, man hat eine intakte Familie und erst wenn alle, ich sag mal, die Kinder durchgebracht sind und so weiter, erst dann, wenn alles erledigt ist, dann denke ich an mich selber, dann mache ich mein Transouting. Heute verschiebt sich das immer mehr in die jüngeren Jahre. Und es ist nicht mehr so, dass man so lange wartet. Und da hat sich ganz viel verändert, weil die Jugendlichen ein ganz anderes, neues Mindset haben und ein totales Unverständnis darüber mitbringen, dass das in der Vergangenheit so verpönt war. Und das hat sich zum Positiven insgesamt verändert. Aber durch diese erhöhte Sichtbarkeit erleben wir auch einen ganz großen Rechtsruck, der insbesondere alles, was mit Gender-Themen und Migration zu tun hat, wird von rechts enorm, das sind so die Hauptträgerpunkte und so antisemitische Sachen, das sind so die Hauptthemen, die sich der Rechtsextremismus auf die Fahne geschrieben hat. Und zum Thema Geschlecht, da geht es um die Rolle von Mann und Frau, das betrifft dann auch, wer darf wen heiraten, gleichgeschlechtliche Ehe. Und das betrifft dann natürlich auch, wer darf das Geschlecht wechseln, darf man das überhaupt wechseln und so. Diese Fragen spielen da alle eine Rolle. Und die haben sich das zur Aufgabe gemacht, das alles umzudeuten, das schlecht zu machen. Und so wird es in der Gesellschaft auch wieder, also wir erleben gerade so ein bisschen einen Backlash, was die Akzeptanz betrifft. Und das haben die, ich sag mal, die Rechten sehr erfolgreich umgedeutet. Es geht gar nicht mehr darum, dass wir mit neuen Gesetzen irgendwie gleichgestellt werden wollen, sondern da ist immer wieder dieses Narrativ, die kommen jetzt und nehmen uns das weg und wollen uns was aufzwingen, gendersensible Sprache beispielsweise, wollen uns da irgendwas aufzwingen. Du meintest wahrscheinlich das mit der...
Genau, das würde ich dann jetzt ein bisschen versuchen, plastisch zu machen, worüber wir sprechen. Gendergerechte Sprache ist ja ein ganz großes Feindbild. Wofür brauchen wir das überhaupt? Muss das überhaupt sein mit diesem Asterisk oder mit dem Doppelpunkt? Wir beide würden wahrscheinlich sagen ja und viele von euch vielleicht auch, um abzubilden, dass es eine Vielfalt gibt zwischen männlich und weiblich. So, und dass das eben nichts ist, was einfach nur dualistisch, einfach ganz einfach links-rechts ist, ne? Sondern eine große Bandbreite. Und die Rückschritte sind jetzt nicht, wenn wir von rechts sprechen, in Hessen zum Beispiel, mein Kollege Claudius, der auch auf diesem Podcast moderiert, seine Frau, das war knapp vor einem Jahr, die hessische Landesregierung, er kriegt das dann nicht so mit, aber dann sagt er auf einmal, ja, seine Frau ärgert sich so, die müssen jetzt auf den allen Schulwebseiten, in allen Unterrichtsmaterialien dieses Gendern wieder rausnehmen. Also die dürfen nicht mehr gendern. Die hessische Landesregierung hat das verboten und die Schulen sind dazu angehalten, das rückgängig zu machen. Und da hast du gestern deswegen bist du ein bisschen spät abends angekommen, du hattest gestern ein Erlebnis, wo du ganz viel gelernt hast. Ein paar Dinge darfst du davon teilen und das fände ich schön, wenn du das tun würdest, genau.
Also es gibt ganz starke Bewegungen, die versuchen, das Thema Geschlecht auf verschiedenen Ebenen anzugreifen. Eine Ebene ist Sport, Transpersonen, insbesondere Transfrauen. Da wird ja immer das Argument ausgepackt, es gibt hormonelle Vorteile im Sport und deshalb dürfen Transfrauen im Sport nicht teilnehmen. Eigentlich muss man differenzieren, handelt es sich jetzt um Kraftsport, um Ausdauersport, wo die Lungenfunktion eine Rolle spielt, um Geschwindigkeit und so. Es wird immer sehr pauschalisiert, ohne das in den Feinheiten mal sachlich irgendwie auszudifferenzieren. Ein anderes Thema ist der Zugang zu Räumen, Wer darf welche, eine Frauentoilette benutzen, eine Frauenumkleide benutzen? Das wird alles so instrumentalisiert, um dieses Thema anzugreifen. Und das Thema Sprache ist auch ein Element. Und was immer, oder was vielen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, ist, dass diese gendersensible Sprache nicht für die Frauenbewegung gedacht ist, sondern es gab in der Vergangenheit immer, es gab das Binnen-I, es gab das mit dem Bindestrich, es gab das einen Schrägstrich und also ganz viele verschiedene Varianten bis hin zur Doppelnennung, Bürger und Bürgerinnen. Und dann ist irgendwann durch die Trans-Community dieses Sternchen entstanden. Das Sternchen kam zustande durch, es gab ganz viele verschiedene Bezeichnungen für Transmenschen, transsexuell, transident, transgeschlechtlich und so weiter, Transgender. Und das Sternchen ist ein Platzhalter aus der IT, aus der EDV. Und man hat diesen Platzhalter verwendet. Und dieser Platzhalter wurde dann irgendwann auch für gendersensible Sprache eingesetzt. Und der sorgt gerade für eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Und ich sage immer, das Bundesverfassungsgericht hat 2017 eine Entscheidung getroffen, dass es mehr gibt als männlich und weiblich. Und wir hatten bis dahin schon den Geschlechtseintrag, dass man gar keinen Eintrag hatte, ne? Also wir hatten drei Geschlechtseinträge, männlich, weiblich, ohne Eintrag. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, dieses unsichtbare Geschlecht ist verfassungswidrig, das verletzt die Würde des Menschen. Wir brauchen eine Sichtbarmachung mit namentlich in Sprache mit einem neuen Geschlecht. Und das, so ist dann der Geschlechtseintrag divers entstanden. Man hat sich dann, früher sollte es heißen, männlich, weiblich, sonstiges. Und dann hat man im Gesetzgebungsverfahren irgendwann gesagt, nee, sonstiges hört sich irgendwie doof an, wir nehmen divers. So, ich breche das jetzt mal so ein bisschen runter. Und dann wundert es mich immer, dass Leute hier von Meinung sprechen. Hier geht es nicht um Meinung, hier geht es um Verfassungsrecht. Gerade Behörden und Ämter haben die Aufgabe, alle Menschen mitzunehmen, alle Menschen anzusprechen. Und mir persönlich ist das egal, ob man das mit einem Sternchen macht, mit einem Doppelpunkt oder irgendwas anderes. Man kann es auch relativieren, dass man anstatt Mitarbeiter, Mitarbeiterin sagt, sagt man dann Mitarbeitende oder so. Man kann ja auch ganz andere Varianten wählen. Wichtig ist, dass alle Menschen angesprochen werden, dass alle Menschen mitgenommen werden. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz klarer Auftrag. Und jetzt gehen Behörden oder Parteien hin und versuchen, das wieder zu verbieten. Und die Art und Weise, wie das verboten wird, dass da ein Erlass, und du hast von Hessen gesprochen, es gibt aber noch ganz andere Bundesländer. Und ich sage jetzt auch nicht genau, wo das herkommt, aber ich weiß halt, dass dann auch, oder noch die Frankfurter Rundschau hat mal darüber berichtet, die haben eine Software entwickelt, ich bezeichne das als Spionagesoftware, Schulen auszuforschen oder diese Lehrkräfteakademien, überall wo ein Gendersternchen oder andere Varianten sensibler Sprache verwendet werden, geht bei der Software, ich weiß nicht, wie das funktioniert, irgendein Alarmfenster auf und dann wird da Personal, Kosten und was weiß ich was eingesetzt, um die dahingehend aufzufordern, das zu entfernen. Also da steckt ja eine, ich sag mal, eine kriminelle Energie dran, hinten dran, so viel Energie da aufwenden zu wollen, um das zu bekämpfen. Wenn es dir nicht gefällt, lass es doch einfach. Aber hör auf, es zu bekämpfen. Das ist meine Meinung und ich finde das ganz schlimm, wie heftig wir über so etwas streiten müssen. Ich kann da nur den Kopf schütteln. Da werden Lehrkräfte aufgefordert, teilweise mit Sanktionen gedroht und ich finde das ganz schlimm, mit was für autoritären Mitteln da durchgegriffen wird. Und ich finde, dass gerade das Trans-Thema, Gender-Thema, also Sprache ist ja nur ein Mittel, dass das ein ganz guter Gradmesser für unseren Zustand der Demokratie ist. Wie gehen wir mit solchen Minderheiten um? Ist das, was da passiert, entspricht das noch demokratischen Grundwerten? Oder ist das alles autoritär, weil wir uns eine Gesellschaft so oder so vorstellen und alles andere darf nicht stattfinden? Und das ist die Frage, über die wir, glaube ich, viel mehr nachdenken sollten.
Wir hatten vorhin auch schon mal, wir beide, privat darüber gesprochen. Der Zustand einer Gesellschaft lässt sich daran ablesen, wie selbstverständlich sie Raum für die Vielfalt all der Menschen schafft, die in ihr leben. Das kommt euch vielleicht so ein bisschen vertraut vor, das ist so ein bisschen abgewandelt, das haben mehrere Menschen schon gesagt. Der erste, den ich jetzt gefunden habe, war Gustav Heinemann, ne? Ja. Gandhi hat es auch in einer Form formuliert, irgendwie Dostojewski hat es gesagt, das zeigt sich an dem Zustand, wie wir mit Menschen in Gefängnissen umgehen, der Zustand unserer Gesellschaft. So, also da gibt es mehrere Formen von. Unsere heutige, würde ich aber sagen, ist schon, was bieten wir einen Raum für Vielfalt in unserer Gesellschaft? Wie gehen wir denn damit um? Ermöglichen wir das oder nicht? Ich habe so manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob du es beantworten möchtest oder nicht, da steckt so viel Hass drin in dem Vorgehen gegen Menschen, die anders sind und nicht der Norm entsprechen, der Menschen, die das jetzt entschieden haben, in der Partei, die in dem Fall die CDU ist. Was absurd ist, gehst du auf die Suche in deinem Kopf, versuchst du, diese Perspektive zu stehen, wo dieser Aufwand, ja, weil du hast sie ja auch gerade aufgeworfen, wieso machen sie sich diese Mühe? Hast du eine Erklärung dafür? Hast du für dich diese Frage beantwortet?
Ja, du hast ja gerade die CDU genannt und also es ist ja schon öffentlich bekannt, dass ich nicht kein größter Fan von dieser Partei bin. Ich war, ich glaube 2019 oder so in der CDU-Parteizentrale und da gab es dann ein Referent, hat eine Besichtigungstour durch das Gebäude gemacht und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, wie sie dann mit Vielfaltsthemen umgehen würden und so. Und die Aussage, die mich dann noch lange beschäftigt hat, war, wir vertreten das christliche Menschenbild und wir bekämpfen alles, was sich dem, ich weiß nicht, wie er es genannt hat, oder alles, was anders denkt oder so, hat das, glaube ich, formuliert. Und habe ich gedacht, das ist ein, also ich habe ja irgendwann mal auch so ein Theologiestudium gemacht und wir hatten auch Sektenkunde und das ist ein Merkmal, wie man eine Sekte definiert beispielsweise. Also wir sind das einzig Wahre, alles andere muss von uns bekämpft werden. Und
ist die CDU eine Sekte?
Das habe ich nicht gesagt.
Ich wollte nur nachfragen.
Aber da sieht man, dass kein Interesse, kein empathisches Interesse an meinem Gegenüber vorhanden ist, sondern ich stelle mir die Welt so vor und so hat sie zu sein und wenn du damit nicht klarkommst, dann werde ich dich im schlimmsten Fall bekämpfen. Wenn du eine andere Vorstellung hast, dann werde ich dich bekämpfen. Und das ist für mich einfach das falsche Mindset, um eine Gesellschaft regieren zu können. Das ist für mich einfach der falsche Ansatz, um mit Vielfalt in unserer Gesellschaft umzugehen. Das ist für mich der falsche Ansatz für das Verständnis von Demokratie. Und das sind so Dinge, wo ich mich frage, wo stehen wir eigentlich? Das war 2019, seitdem hat sich die Sprache nochmal enorm verschärft. Und das ist das, worüber ich mir, glaube ich, gerade sehr viel Gedanken, sehr viel Sorgen mache. Wo gehen wir eigentlich hin? Habe ich die Frage beantwortet?
Ja, ja, doch, doch. Ich habe manchmal ja die Hoffnung, dass es so ist, dass wenn sich die Widerstände verschärfen, dass das andere schon so stark geworden ist. Dass Vielfalt mittlerweile so einen großen Platz hat und dass es dadurch wie so einen Gegendruck erzeugt. Und deswegen hoffe ich, dass wir schon so viel stärker sind. Wir haben schon mal zusammen aufgenommen, diese Folge lässt sich auch anhören. Da war es ein sehr klassischer Yid-Podcast und wir haben so deine ganze Geschichte, sind wir durchgegangen. Und du hattest eine hoffnungsvolle Geschichte, dass du im Zug neben einem Mädchen saßt, die hat so in ihr Buch reingeschrieben und hat dann über ihre KlassenkameradInnen und hat dieses Asterisk, glaube ich, benutzt und dass du gesagt hast, es war so schön, dass jemand, der so jung ist, so selbstverständlich diese Sprache benutzt. Ja. Das war für dich so ein hoffnungsvolles Zeichen, weil das sonst nicht selbstverständlich ist. Aber wie, du hast jetzt gesagt, du machst dir schon stark Sorgen und wahrscheinlich je nach Tagesform wird es dann in die eine oder andere Richtung pendeln oder ist es im Moment dauerhaft eher, dass du denkst, uiuiui?
Also wir erleben beim Thema Transgeschlechtlichkeit gerade auf vielen Ebenen Rückschritte. Die Gesundheitsversorgung ist nicht geklärt. Der Bereich Sport wirft ganz viele Konflikte auf. Zugang zu, wer darf in eine Frauensauna und solche. Das sind ganz, ganz viele Themen, die nicht nur gesellschaftlich diskutiert werden, sondern auch politisch in, ich sag mal, gesetzgeberischen Vorhaben versucht werden, irgendwie zu unterbinden und, ich sag mal, für uns schlechter zu machen. Und das macht mir persönlich, wenn ich nicht trans wäre, würde mir das, glaube ich, keine große Angst machen, weil ich das vielleicht gar nicht mitkriegen würde. Aber als betroffene Person macht es mir sehr große Sorge. Ich sehe auch die Entwicklungen in den USA, also für mich als Transperson in die USA einzureisen. Ich würde in Florida, wenn ich in Florida am Flughafen ankomme und eine Damentoilette aufsuche, droht mir direkt ein Jahr Gefängnis. Also so weit sind wir. Und wenn man Menschen mit, ich nenne es Spionagesoftware und Gendersternchen bekämpft und in den USA so weit geht, dass man sie inhaftiert, weil sie eine Toilette benutzen für ein natürliches Bedürfnis, dann frage ich mich, wo gehen wir hin? Also mein Sicherheitsgefühl ist jetzt in der aktuellen Situation nicht das Beste. Ich habe auch einen Freund, der mittlerweile Deutschland verlassen hat, weil er sieht, dass dieser Rechtsruck immer mehr...
Wo ist der hingegangen?
Der ist nach Island gegangen. Island ist, also Deutschland ist im Ranking für queere Rechte letztes Jahr zum ersten Mal in den Top 10 gelandet, weil das Selbstbestimmungsgesetz gekommen ist. Vorher war das immer so Platz 15, ich glaube davor waren es Platz 23 und so. Es hat sich ein bisschen was getan. Aber durch diese erhöhte Sichtbarkeit, haben wir eben schon gesagt, gibt es auch einen sehr höheren Rechtsruck. Und wir sehen die Entwicklungen in anderen Ländern. Gender-Themen werden als erstes bekämpft. Ungarn hat gesagt, es gibt nur noch zwei Geschlechter. Es müssen alle Transpersonen, Transfrauen, müssen jetzt überall wieder den männlichen Geschlechtsmarker nehmen. Die USA macht es gerade. Es werden queere Bildungsinhalte an den Schulen verboten und so. Alles, was mit queeren oder Gender-Themen zu tun hat, wird in autokratischen Staaten oder rechten Parteien als so ziemlich als erstes immer angegangen. In Italien ist die Giorgia Meloni Ministerpräsidentin geworden. Eine der ersten Gesetze, die sie erlassen hat, ist, dass lesbische Paare keine Kinder mehr adoptieren dürfen und so. Also da geht es ums Abstammungsrecht, Familienrecht und so. Also solche Fragen sind immer so ziemlich die ersten, die auf der Agenda ganz weit oben stehen. Und deshalb macht es mir oder uns gerade so viel Angst. Jetzt hat das Bundesinnenministerium noch so eine sogenannte Meldedatenverordnung rausgegeben. Das bedeutet, bei jedem Behördengang soll dann in Zukunft der frühere Vorname und der frühere Geschlechtseintrag mitgetragen werden. Das heißt, auch wenn ich auf meine Führerscheinstelle gehe oder sonst wohin, überall werde ich zwangsgeoutet. Und das erinnert so ein bisschen an rosa Listen aus der NS-Zeit. Es ist keine eigene Liste, das muss ich immer klarstellen, aber es ließe sich sehr schnell, je nachdem welche Regierung wir haben, lässt sich das sehr schnell mit Knopfdruck, lässt sich sowas erstellen. Und davor haben die Leute einfach Angst. Und diese Entwicklungen, die eine Minderheit betreffen und von der Mehrheitsgesellschaft gar nicht erst gesehen wird, das macht mir oder uns als Community gerade sehr große Angst. Und man hat das Gefühl, Sport, Gesundheit, hier Meldeverordnung, Frauensauna, wo darf ich hin, wo darf ich teilnehmen und so. Man hat das Gefühl, in allen Bereichen des Lebens, die Schlinge zieht sich immer enger zu und man weiß gar nicht, wie viel Luft kriege ich eigentlich noch in Zukunft. Und das ist im Moment für die Community wenig hoffnungsvoll, muss ich sagen.
Wir beide hatten uns vorhin auf eine Abschlussfrage geeinigt.
Ja.
Und ich möchte, dass wir da die Schlinge ein bisschen aufziehen,
ja,
in dieser Abschlussfrage. Und danach würde ich euch gerne die Gelegenheit geben, Julia, auch noch ein paar Fragen zu stellen, wenn ihr möchtet. Dafür gibt es dann ein Mikrofon, was Thea und Samuel haben. Also dürft ihr jetzt schon mal nachdenken, ob ihr noch was wissen möchtet. Wir hatten uns auf die Frage geeinigt und ich würde sie ganz bisschen jetzt deuten für mich, ne, dann ist kleine Überraschung noch, ist die Historikerinnenfrage. Wenn in 200 Jahren Menschen über diese Zeit schreiben, Historiker, in der wir jetzt gerade sind und gucken, was ist da eigentlich in Sachen Rechte für Transpersonen passiert? Und jetzt möchte ich auch deine Utopie hören. Was werden die dann sagen? Was werden die schreiben?
Also ich habe gerne dieses Bild von, also ich gucke gerne, was ist in der Gesellschaft früher passiert, was ist historisch passiert. Wir haben zum Beispiel, ich stelle mir immer die Frage, Donald Trump, ne? Wir fragen uns immer, haben wir nie aus der Geschichte gelernt? Vor 2000 Jahren hat ein Mann namens Pilatus die Gesellschaft vor die Wahl gestellt, wollt ihr einen verurteilten Straftäter oder wollt ihr Jesus? Was hat die Gesellschaft geschrien? Gebt uns Barabbas. Jetzt haben wir einen verurteilten Straftäter, der Präsident der USA ist. Die Gesellschaft hat die Wahl. Wen wählen sie? Den Straftäter. Also haben wir aus der Geschichte gelernt oder nicht? Und ich stelle mir immer wieder die Frage, hat sich in diesen 2000 Jahren in dem Mindset unserer Gesellschaft irgendwas verändert? Und ich versuche drauf zu schauen, wenn wir jetzt in 200, 300, 400, 500 Jahren zurückschauen auf die unsere heutige Zeit. Früher haben wir historische Entwicklungen, Streit zwischen Luther und Erasmus, das waren weise Streitigkeiten. Und wenn wir auf unsere heutige Zeit zurückschauen würden in 200 Jahren und die haben da über ein Gendersternchen gestritten, dann denke ich mir, die werden in 200 Jahren denken, hatten diese eigentlich noch alle? Meine Hoffnung ist so, dass wir uns darauf besinnen, worauf kommt es eigentlich an? Was für Werte haben wir? Und dass wir uns, also Demokratie ist ein tolles Konzept, es benachteiligt aber die Minderheiten. Also es gewinnt immer die Mehrheit und leider tendiert der Mensch dahin zu sagen, ich bin die Mehrheit, also habe ich ja auch das Sagen. Demokratie bedeutet für mich Verantwortung, regieren mit Verantwortung für Minderheiten und das haben, glaube ich, viele nicht erkannt. Und da wünsche ich mir, dass wir uns darauf besinnen, das, was Vielfalt ist, dass wir nicht nur unsere Sicht uns anschauen, sondern auch mit anderen Menschen in den Dialog gehen und uns zuhören, empathisch miteinander sind. Und dann habe ich Hoffnung, dass wir vielleicht nicht eine Demokratie, sondern eine Solikratie haben. dass die Solidarität untereinander das Wert, der Wertemittelpunkt ist und dass wir da vielleicht ein anderes Verständnis miteinander haben. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die so denken. Ich weiß, dass es immer sehr wenig Leute sind, die sehr laut sind und die schweigende Mehrheit oftmals eher das Problem ist. Aber ich will dazu ermutigen, dass man sich traut, auch mal den Mund aufzumachen und was zu sagen. Und ja, dass wir alle ein bisschen mehr aufeinander achten. Das glaube ich.
Amen. Ich mache noch eine Abmoderation, aber ihr dürft Fragen stellen zuerst, wenn ihr möchtet. Gibt's welche?
Fragen dürft ihr alles. Ob ich alles beantworte, ist was anderes. Nee, ihr dürft wirklich alles fragen. Und ihr müsst auch keine Angst haben. Ich bin keine Linksradikale oder so.
Jason vom Schöner Glauben Podcast einmal.
Ja, meine Frage wäre tatsächlich, du hast es gerade ja beschrieben, 2017 hat das Bundesverfassungsgericht im Prinzip Klarheit geschaffen, was die Anzahl von Geschlechtern angeht. Also dass es eben nicht nur zwei sind. Jetzt gibt es bestimmte Bundesländer, hast du auch ausgeführt, zum Beispiel Hessen, die das anders handhaben. Weißt du von rechtlichen Bestrebungen, die versuchen, gegen zum Beispiel jetzt die hessische Rechtsprechung vorzugehen? Oder nicht Rechtsprechung, sondern Gesetzgebung?
Also es gibt natürlich innerhalb der Community und innerhalb der Verbandsarbeit, die wir so leisten, die Überlegungen, ob man da dagegen vorgehen kann. Es gestaltet sich aber aktuell sehr schwierig. Erstens, du musst eine Person finden, die diesen ganzen Prozess, also es geht ja um strategische Prozessführung. Das heißt, du musst eine Person finden, die alle Instanzen durchgeht bis zum Bundesverfassungsgericht. Das heißt vom Amtsgericht, Landgericht oder das ist im Schulkontext dann Verwaltungsgericht wahrscheinlich. Das weiß ich gar nicht, so bin ich juristisch gar nicht so tief drin. Und diese Person muss das mental aushalten, diesen ganzen Druck und am Ende natürlich auch bereit sein. Du brauchst auch ein Gesicht dazu. Das heißt, wenn es einen Erfolg gegeben hat, einen juristischen Erfolg gegeben hat, dann bereit sein, mit Stimme und Gesicht irgendwie an die Öffentlichkeit zu treten. Sonst hat das nicht den Wirkungseffekt, den man sich für die gesellschaftliche Debatte vielleicht auch so erhofft. Das zweite Problem ist, wenn die Person an die Schule kommt und so ein strategischer Prozess, der kann 5, 6, 7 Jahre dauern, bis der Prozess zu Ende ist, ist die Person aus der Schule raus und dann sagt das Verfassungsgericht, du hast ja gar kein Rechtsschutzbedürfnis mehr. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Herausforderungen. Aber ich denke, wir werden da dranbleiben und das prüfen und dann schauen, ob es sich vielleicht eine Möglichkeit ergibt. Ich möchte noch dazu sagen, Schule ist kein freiwilliger Raum. Wir haben eine Schulpflicht. Das heißt, der Staat zwingt uns, in diesen Ort zu gehen. Und gleichzeitig darf unsere Identität dort nicht stattfinden. Also allein das ist ja schon ein Punkt, wo man drüber nachdenken müsste, wie viel Logik steckt da eigentlich dahinter? Wenn, ich sag mal, Jugendliche, die sich als nicht-binär verstehen, weder männlich noch weiblich, und dann einen Geschlechtsantrag divers vielleicht mittlerweile haben, aber im Schulkontext die Anrede dazu fehlt. Und also sie werden da reingezwungen, ihre Identität darf aber nicht stattfinden. Das kann verfassungsrechtlich meiner Meinung nach überhaupt nicht funktionieren. Also da gibt es verschiedene Überlegungen, aber bisher ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass da schon eine Klage oder sowas läuft. Ja, es gibt im Bereich Fitnessstudio, da gab es mal eine Klage im Raum Nürnberg, glaube ich, oder Erlangen da unten, weil eine Transfrau da in einem Frauenfitnessstudio gewesen ist und da gab es irgendeine Konfliktsituation, da gab es mal eine Klage, aber so was die Genderverbote an Schulen und so betrifft, bisher glaube ich nicht. Ihr dürft auch so Fragen stellen nachher. Wenn nicht so viele zuhören, könnt ihr zu mir kommen.
Und dann erzählt sie die wahren Details. Dann wird es. Eine noch, Patrick.
Erstmal vielen Dank für die persönlichen Einblicke und auch so die Gelassenheit und Informiertheit, mit der du erzählst. Das ist ganz bewegend und sehr intelligent auch. Das nimmt einen sehr gut mit, auch in persönliche Geschichten, die wir erlebt haben. Aber als Sportlerin habe ich noch mal eine Frage, weil das tatsächlich ein Thema ist, was im Pop irgendwie immer wieder vorkommt oder im Internet. Du bist Sportlerin, hast du gesagt, Volleyball hast du lange gespielt. Was wünschst du dir da? Weil, ja, da wird immer so, das wird so zugespitzt, ne? In gerade so einem Thema.
Es wird immer sehr, genau, sehr zugespitzt. Also es sind hochkomplexe Themen, das ist ja typisch im Populismus, hochkomplexe Themen werden auf eine einfache Antwort irgendwie runtergebrochen, ne? Und Sport ist komplex. Du musst darauf achten, welche Sportart es ist. Also geht es um Kraftsport, geht es um Geschwindigkeit, also Laufen, Leichtathletik vielleicht, geht es um Ausdauer, wo es um die Lunge geht und so. Also das Hauptargument ist ja immer, eine Transfrau hat aufgrund ihrer männlichen Sozialisation, so nennen wir das, du bist ja lange Zeit in der männlichen Rolle aufgewachsen, hast die männliche Pubertät durchgemacht, dadurch hast du einen Testosteronwert, einen Hormonwert, der deine Muskeln entsprechend geformt hat und dadurch hast du entsprechende Vorteile. So, es gibt unterschiedliche Studien. Die Studien sind sehr dünn, weil du musst erstmal Transpersonen finden, also wo du Vergleichswerte hast, vorher, nachher, und die meisten sind ja dann schon mitten im Prozess. Das heißt, du kannst gar nicht mehr den Vergleich machen, wie war es denn eigentlich vor der Hormontherapie. Dann musst du Transpersonen finden, die auch Leistungssport machen, dass du da Vergleichswerte machen kannst. Das heißt, du kannst sie theoretisch an einer Handvoll abzählen, wie viele Menschen hast du überhaupt, mit denen du eine Studie erheben kannst. Also da gibt es ganz wenig Forschungsmaterial. Und was aber dann rausgefunden wurde, ist, das IOC hat dann vor, ich glaube 2024, eine neue Studie rausgebracht und dass diese Vorteile gar nicht so existieren, wie sie immer vermutet werden. Und hat es dann den Mitgliedsverbänden selbst überlassen, wie sie ihre Regeln gestalten möchten. Und deshalb herrscht gerade so ein Wildwuchs. Der eine Verband macht, der Schwimmverband schließt Transfrauen komplett aus. Der Schachverband, was da für körperliche Vorteile existieren sollen, weiß ich auch nicht. Aber der Weltschachverband hat Transfrauen ausgeschlossen.
Männer haben größere Gehirne. Also
Männer haben größere Gehirne, wenn Transfrauen als Männer bezeichnet werden.
Ironie.
So, also da gibt's ganz viel, was man beachten will, wenn man es wirklich sachlich irgendwie regeln möchte. Mein Argument dabei wäre, wir müssten nicht auf die Kategorie Geschlecht gucken, sondern auf Kategorien wie Körperlänge, Armlänge, Fußlänge und solche Sachen. Aber das wäre so ein gewaltiger Umbruch in der kompletten Sportwelt, was ich in den nächsten 50 bis 100 Jahren auf keinen Fall sehe. Und deshalb ist mein Appell immer, es wird immer einen Menschen in unserem Umfeld geben, der stärker, schneller ist. Es wird immer einen Usain Bolt geben, der auf einen Sprint von 100 Meter 41 Schritte braucht, im Vergleich zum Durchschnitt 44 Schritte. Es wird immer einen Dirk Nowitzki geben, der im Schnitt, weiß ich nicht, 7% größer ist als der durchschnittsmännliche Basketballer. Es wird immer Ausnahmesportler geben. Oder Michael Phelps mit einer Armspannweite, die absolut unnatürlich ist, ja. Und es wird immer solche Fälle geben, aber problematisiert wird es immer nur bei Transpersonen und da ist es noch nicht mal belegt, ob wirklich Vorteile existieren. Und es gibt eine Transgewichtheberin aus Neuseeland, die mal nicht bei den vergangenen Olympischen Spielen, sondern davor angetreten ist. Noch bevor sie angetreten ist, wurde eine Riesenwelle gemacht, da wurde demonstriert und alles Mögliche und die hat noch nicht mal die Qualifikation geschafft. Also da wird von vornherein vorverurteilt, ohne irgendwie sachlich darüber zu sprechen. Und da wünsche ich mir einfach mehr Sachlichkeit in der Debatte.
Mehr Sachlichkeit in der Debatte. Damit möchte ich enden. Damit enden wir mit diesem Yid-Podcast, mit dieser Folge. Und ganz herzlichen Dank, dass du so viel geteilt hast und auch für deine Tränen. Wir haben kurz davor vor dem Gespräch auch darüber gesprochen, ob wir das schaffen, nicht zu weinen. Ich musste kurz auch vorher, wir sind beide nah am Wasser gebaut, ich musste auch ein bisschen kämpfen. Alles danke für, dafür dennoch, weil also mich hat es sehr berührt und ihr wart auch dabei. Dankeschön an das tolle Publikum hier vor Ort in der Akademie Biggesee bei der Konferenz Unruhige Hoffnung, die jetzt schon ganz wunderbar ist. Also ich fühle mich sehr wohl mit euch und fühle mich in einem sehr geschützten Raum. Und es ist sehr schön und intensiv hier zu sein. Und ich habe das Gefühl, so kann Veränderung wirklich entstehen. Und es freut mich sehr. Applaus